Herr Remmel, schön, dass Sie bei mir im Studio sind.
Sehr gerne.
Wir sprechen über die Ukraine. Wie sieht's denn aus an der Front? Wie geht's der Ukraine?
Die Ukraine ist unverändert unter Druck. Russland ist an Land, an der Front, taktisch und operativ in der Initiative mit zwei Schwerpunkten. Einmal im Norden im Raum Kupiansk und einmal im südlichen Donbass im Raum Pokrowsk. Das sind die beiden Ankerpunkte in einer natürlichen Verteidigungslinie entlang des Ostkielflusses von Nord nach Süd verlaufend. Dort gibt es mehrere große Städte, Sloviansk und Kramatorsk beispielsweise, aber auch sehr viele Waldgebiete und eben diesen Ostkielfluss. Das sind alles natürliche Hindernisse für angreifende Landstreitkräfte. Die verlangsamen den Angriffsschwung und das ist auch gleichzeitig der Raum, in dem die ukrainischen Streitkräfte die meisten Verteidigungsstellungen errichtet haben und auch die meisten Kräfte konzentriert haben. Aber trotzdem ist es so, dass Russland mit seiner unveränderten Abnutzungstaktik, hohen Feuerraten, geringes Operationstempo, langsam aber beständig vorrückt und Gelände einnimmt und vor allem ukrainische Kräftegruppierungen abnutzt.
Der US-Präsident ist ja für das Einfrieren des Frontverlaufs. Wie sieht denn die Front momentan konkret aus?
Grundsätzlich ist die Front relativ statisch, was die Raumgewinne bzw. Raumverluste angeht. Sie ist aber unverändert umkämpft und sie wird auch zunehmend löchrig. Das bedeutet, dass die ukrainischen Kräfte nach Jahren der Überdehnung, nach Jahren der Abnutzung nur noch in Schwerpunkten verteidigen und keine durchgehende Verteidigung mehr gewährleisten. Und das führt immer wieder dazu, dass auf taktischer Ebene diese kleinen Angriffsgruppierungen, teilweise nur 2, 3, 4 Soldaten, immer wieder durch die Lücken der ukrainischen Verteidiger durchstoßen können, einsickern können und plötzlich im Rücken der ukrainischen Kräfte auftauchen. Das sind aber Gewinne und Initiativen, die auf taktischer Ebene, also auf der niedrigsten militärischen Ebene, auf der einzelne Gefechte geplant und durchgeführt werden, Erfolg haben. Operativ ausnutzen können das die russischen Streitkräfte zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht. Und das ist der Grund, warum die Front im Allgemeinen relativ stabil ist, auch wenn sie sehr, sehr umkämpft ist und die ukrainischen Streitkräfte immer noch immense Personalprobleme haben.
Das heißt, wie erfolgreich ist die Herbstoffensive?
Ja, die Herbstoffensive ist im Grunde genommen gescheitert, wenn wir von der Logik von Raumgewinnen ausgehen. Die Logik, die die russischen Streitkräfte verfolgen, ist grundsätzlich ein kräfteorientierter Ansatz. Das heißt, man versucht, die Kampfkraft der ukrainischen Streitkräfte sukzessive zu senken durch Frontalangriffe, sehr hohe Feuerraten. Und man nimmt dadurch auch die Verluste der russischen Streitkräfte bewusst in Kauf mit dem Kalkül, dass die Russen es personell länger aushalten können als die Ukrainer. Das ist die Theorie des Sieges auf der militärischen Ebene, die die russischen Streitkräfte verfolgen.
Wer steht denn momentan stärker unter Druck?
Militärisch an Land, an der Frontlinie, sind es die ukrainischen Streitkräfte. Das kann man durchaus so attestieren. Gleichwohl haben sich die ukrainischen Streitkräfte in den vergangenen Monaten sehr stark darauf verlegt, Russland in der Tiefe vermehrt zu attackieren mit weitreichenden Waffen, vor allem Drohnen. Das führt dazu, dass die Ukraine durch die Angriffe nicht nur auf Logistikpunkte und Kommandopunkte, sondern vor allem auf kritische Energieinfrastruktur Russland nicht nur militärisch unter Druck setzt, sondern vor allem sozial, ökonomisch und politisch, weil die Zerstörung vor allem von Ölraffinerien sich zunehmend auch auf das Innenleben der russischen Gesellschaft auswirken.
Würde es jetzt ein Gespräch zwischen Putin und Selenskyj geben? Unter welchen Voraussetzungen wäre das? Beziehungsweise welche Chancen hätte denn Selenskyj?
Das hängt primär von Donald Trump ab. Und bei Donald Trump haben wir, glaube ich, in den letzten Monaten erlebt, dass er sehr erratisch ist, sehr transaktional reagiert. Und ich empfehle in diesem Zusammenhang weniger auf das zu hören, was Donald Trump jeden Tag oder jeden zweiten Tag sagt. Das ändert sich nämlich auch jeden zweiten Tag, sondern mehr auf das, was Donald Trump tut. Und hier sind die USA als strategischer Akteur in ihrem Verhalten verglichen mit der Biden-Regierung verhältnismäßig konstant. Also es werden konstant nachrichtendienstliche Informationen geliefert. Es gibt auch noch einen bedingten, aber konstanten Fluss an Waffenlieferungen. Aber im Bereich der Diplomatie tut sich dort relativ wenig. Und solange Trump nicht klar auf Seiten der Ukraine steht Und Wladimir Putin droht militärisch unter Druck zu setzen, glaubhaft unter Druck zu setzen, gibt es für Putin im Moment keinen wirklichen Grund zu verhandeln. Diesen Grund versuchen die Ukrainer gerade zu generieren, indem sie eben vor allem kritische Ölinfrastruktur angreifen. Also von den knapp 40 Ölraffinerien, die in den letzten 3,5 Jahren von den Ukrainern angegriffen worden sind, wurden 3/4 von diesen Ölraffinerien in den letzten 3 Monaten angegriffen. Also man sieht dort, dass es eine sehr klare Schwerpunktverlagerung der ukrainischen Strategie in diese Richtung gibt, um die Kosten für diesen Krieg nicht nur militärisch, sondern politisch und sozialökonomisch nach oben zu treiben. Und das ist die Strategie, die die Ukrainer verfolgen, weil sie wissen, dass ohne substanzielle Waffenlieferungen aus dem Westen, und die kommen im Moment nicht, Russland an der Kontaktlinie militärisch nicht besiegt werden kann. Das heißt, der Preis muss woanders hochgetrieben werden.
Und wie erfolgreich konkret ist denn die Ukraine mit den Angriffen auf die Ölindustrie? Ist das wirklich der Schwachpunkt Russlands?
Ja, ich glaube, eine genaue Ursache-Wirkungskausalität ist dort schwer herzustellen. Aber es gibt Indikatoren dafür, dass diese Strategie der weitreichenden Schläge mit Präzisionswaffen, vor allem mit Drohnen, nach und nach Erfolg hat. Welchen Anteil dort noch die Sanktionen spielen, ist nicht genau zu beziffern. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass es der russischen Wirtschaft wesentlich schlechter geht. Also ich nenne mal ein paar Beispiele. Russland muss in den vergangenen Wochen, Monaten Benzin importieren, beispielsweise aus Belarus. Also der große Erdölexporteur muss Benzin importieren. Warum? Weil die Ölraffinerien zerstört worden sind und die Zivilbevölkerung nicht mehr genug Benzin bekommt. Der Leitzins ist auf 17%. Die Inflation geht durch die Decke. Die Mehrwertsteuer wird in den nächsten Wochen oder Monaten angehoben werden müssen, weil es eben der Wirtschaft immer schlechter geht. Mit dem Ziel, dass die Kriegswirtschaft aufrechterhalten werden kann. Das geht aber mehr und mehr zu Lasten der inneren Lage, des sozialen Wohlbefindens der Bevölkerung. Und das baut natürlich viel mehr Druck für Wladimir Putin auf, wenn in der Gesellschaft es mehr und mehr rumort, beispielsweise gesehen bei den Protesten in St. Petersburg. Und das könnte dazu führen, dass er in seinem eigenen Kosten-Nutzen-Kalkül zu der Erkenntnis kommt, dass sich der Krieg für ihn nicht mehr lohnt, weil die Kosten innenpolitisch, diplomatisch und auch mehr und mehr ökonomisch einfach zu hoch werden.
Jetzt einfach mal rumgesponnen, rein theoretisch. Heute würden sich Selenskyj und Putin an einen Tisch setzen. Militärisch gesprochen, von der Stärke her und vom Gebietsgewinn und Verlust. Welche Chancen hätte Selenskyj, um zu verhandeln?
Auch das hängt primär davon ab, ob Trump ihn dabei unterstützt. Putin weiß das, Selenskyj weiß das, Trump weiß das auch und die Europäer wissen es auch. Enden die Waffenlieferungen der USA und der Europäer, wird es für die Ukraine sehr schwer, sich in diesem Krieg zu verteidigen. Wir reden dort nicht davon, dass sie ihn militärisch gewinnen können. Steht der Westen geschlossen hinter Selenskyj, hinter der Ukraine, wird es wiederum für Putin sehr schwer, seine politischen Ziele, und das ist ja die Zerstörung der Ukraine, die Zerstörung der ukrainischen Identität, Negierung einer Idee, dass sich die Ukraine in Richtung Europa entwickelt, kulturell und politisch. Dann könnte man durchaus zu einem Szenario kommen, wenn man sich das unbedingt wünschen möchte, in dem es so eine Art wie eine Verhandlungslösung gibt. Wir reden dort nicht von Frieden. Putin wird von seinen strategischen Zielen nicht abrücken, nur weil es zu Verhandlungen kommt. Das heißt, ich bin dort sehr, sehr skeptisch. Also wenn es eine Verhandlung geben würde, heute oder morgen, würde ich darauf wetten, dass es leider dort zu keinem substanziell nachhaltigen Frieden kommen würde.
Putin fordert ja die Kontrolle über die Region Donetsk. Wie weit ist er denn von diesem Ziel entfernt?
Die Region wird er militärisch auf absehbare Zeit nicht einfach so erobern können. Allein aufgrund der Tatsache, dass die Großstadt Donetsk sehr, sehr umkämpft sein würde. Die Verteidigungslinien sind sehr stark ausgebaut und die Geländegewinne sind einfach zu gering, als dass man sagen könnte, in 2 oder 3 Monaten könnte man diese Region tatsächlich komplett freikämpfen. Das ist illusorisch. Putins Kalkül ist es im Grunde genommen, dem Westen diese Idee des Friedens glaubhaft zu vermitteln und zu vermitteln, gebt mir jetzt den Rest des Donbass. Und ich höre auf zu kämpfen. Das ist aber aus meiner Sicht eine absolute Illusion. Putin wird von seinen großen strategischen Zielen nicht abrücken, auch wenn der Westen die Ukraine so weit unter Druck setzt, dass Selenskyj Putin das gibt, was er will.
Also heißt, wenn er die Region Donetsk bekommt, wird da nicht Schluss sein, dann will er noch mehr.
Genau, also wenn wir von dem Dreiklang der militärischen Bedrohungsanalyse ausgehen, dieser Dreiklang besteht aus den Absichten, die politisch formuliert worden sind, den Fähigkeiten, die militärisch vorhanden sind und den Möglichkeiten, die geboten werden, um diese militärischen Fähigkeiten einzusetzen, kann man davon ausgehen, dass Putin seine politischen und strategischen Absichten beibehalten wird. Er wird seine Streitkräfte rekonstituieren, das sehen wir jetzt schon, also ein höherer Personalansatz, eine Modernisierung der Streitkräfte, ein Auffüllen der Depots. Und die Frage ist dann, ob der Westen in der Lage ist, Putin die Möglichkeit zu nehmen, diese militärischen Mittel einzusetzen, um seine politischen Absichten durchzuführen. Und dafür ist es sehr, sehr wichtig, dass zum einen die Ukraine auch nach dem Ende eines möglichen Scheinfriedens, eines Vertrages, einer Verhandlung militärisch in die Lage versetzt wird, Russland glaubhaft abzuschrecken. Und genau das Gleiche gilt auch für die NATO-Ostflanke. Putin muss glaubhaft vor einer weiteren militärischen Aggression abgeschreckt werden.
Sie sprechen von den Möglichkeiten. Wie realistisch schätzen Sie das Ganze denn ein, dass es Frieden geben wird und dass der Frieden auch gehalten werden kann?
Also von einem Frieden im westlichen Verständnis würde ich in diesem Konflikt sowieso nicht sprechen. Wie gesagt, die formulierten Absichten, die Putin, aber auch große Teile der russischen Machtelite spätestens seit 2008 formuliert haben, sind unverändert. Sie sind völkisch, nationalistisch. Sie erkennen die Ukraine als eigenständigen Staat nicht an. Sie streben an die Rückabwicklung der NATO-Russland-Grundakte. Sie streben eine Rückkehr zum russischen Imperium an, in einer zaristischen bzw. sowjetischen Idee. Und davon wird Putin keinen Abstand nehmen, nur weil es zu einem Vertragsschluss kommt. Der Grund, und das sehen wir ja jetzt gerade, warum es überhaupt zu Verhandlungen kommen könnte, ist, wenn Putin glaubt, dass er seine militärischen Ziele nicht mehr erreichen kann, um seiner großen strategischen Absicht in irgendeiner Art und Weise näher zu kommen. Das bedeutet, man kann die Waffen zum Schweigen bringen, das bedeutet aber nicht, dass es einen Frieden gibt. Ein Frieden mit Russland kann nach meiner Bewertung auf absehbare Zeit nicht stattfinden.
Solange Putin an der Macht ist?
Aus meiner Sicht hat das nicht nur was mit Putin zu tun, sondern mit einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, mit einer sehr radikalen Strömung, die sich in den vergangenen 25 Jahren in Russland ausgeprägt hat. Und ich vermute sehr stark, dass wer auch immer der Nachfolger Wladimir Putins sein wird, es eine ähnliche politische Ideologie, eine ähnliche Agenda geben wird. Ich würde mich von dem Gedanken tatsächlich verabschieden, dass wir auf absehbare Zeit eine politische, kulturelle Annäherung zu Russland zustande bringen.
Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Remmel.
Sehr gerne.